ARD Sounds.
Was ist Gina H. für eine Frau? Wie ist ihr Charakter? Das stand bei den heutigen Zeugenaussagen im Mittelpunkt. Hier ist MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Wir schauen gleich auf die neuesten Entwicklungen vor Gericht. Erst bringen wir euch aber auf den Stand, was am vergangenen Verhandlungstag passiert ist.
Die Probefahrer hier nennen sich Fallanalytiker und machen eine operative Fallanalyse.
Als wahrscheinlich gilt, dass es eine Täterin oder ein Täter aus dem persönlichen Umfeld von Fabian war und dass es auch ein persönliches Motiv gab.
Also sie sind sich sicher, dass es kein Sexualstraftäter war und sie schließen auch aus Raub, Bereicherung, sodass letztendlich nur eine Beziehungstat übrig blieb.
Die Fallanalytiker haben eine Puppe gebastelt in der Größe von einem Kind. An dieser Puppe haben sie eben nachgestellt, wie der oder die Täterin zugestochen haben könnte.
Die Fallanalytiker gehen davon aus, dass es einen unbedingten Tötungswillen beim Täter oder der Täterin gegeben hat.
Wir berichten von jedem Verhandlungstag im Rostocker Landgericht. Gina H. wird ja vorgeworfen, den 8-jährigen Fabian aus Güstrow ermordet zu haben. Was bisher vor Gericht passiert ist, das könnt ihr euch auch nochmal anhören. In der kostenfreien App von ARD Sounds und überall, wo ihr Podcast hört, da findet ihr dann auch nochmal die vorherigen Folgen von MV im Fokus Spezial. Heute vor Gericht war unter anderem die Tierärztin von Gina H. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn ihr den Prozess verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ihre Pferde Gina H. sehr, sehr wichtig waren. Auch in der Zeit von Fabians Verschwinden und seinem Tod hatten die beiden Kontakt, also die Tierärztin und Gina H. Die Aussage verfolgt haben auch heute wieder meine beiden Reporterkollegen Dennis Mollenhauer und Andreas Frost. Hallo, ich grüße euch.
Hallo.
Hallo.
Bevor ihr über die Tierärztin und die anderen Zeugen redet, im Zuschauersaal gab es ja heute auch einen ganz, fast schon seltenen Gast, ne?
Ja, im Gerichtssaal saß heute unter den Zuschauern, der Saal war nicht ganz so voll wie sonst, in der letzten Reihe Fabians Vater. Das ist ja der Mann, der mit der Angeklagten 4 Jahre lang zusammen war, sich von ihr getrennt hatte, kurz bevor Fabian verschwunden ist und der auch als Zeuge Anfang Mai schon gehört wurde und dort ja gesagt hat, er glaubt an die Unschuld der Gina H. und dass er jetzt auch wieder mit ihr zusammen sei. Fabians Mutter sitzt hier ständig im Gerichtssaal, fast immer als Nebenklägerin, und Fabians Vater hat sich auch vorwerfen lassen müssen, dass er sich angeblich nicht informiert habe über die Details des Falles, so wie man das als Nebenklägerin, wie die Mutter das ja macht, machen könnte. Aber er saß hinten, und wie hat Gina H. reagiert?
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie da sehr suchend zumindest in seine Richtung geguckt. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er den Blick dann auch erwidert hat, aber auf mich hat es so gewirkt, als hätte sie da schon sehr gezielt genau in zu dem Platz in der letzten Reihe geguckt. Ja, warum Fabians Vater jetzt im Gerichtssaal ist, lässt sich nur mutmaßen.
Vielleicht ist es überinterpretiert, aber vielleicht eine moralische Unterstützung für Gina H., von deren Unschuld er ja im Augenblick immer noch überzeugt ist.
Ja. Und der Vater war ja heute auch dann auch wieder bei einigen Zeugenaussagen Thema, sage ich mal. Einer der Zeugen ist ja zum Beispiel ein Jugendfreund von Fabians Vater gewesen. Also die kennen sich irgendwie seit mehr als 20 Jahren. Und eine Aussage des Zeugens ist, dass Fabians Vater damals, als der Leichnam von Fabian gefunden wurde, dass er klipp und klar gesagt haben soll, dass Gina H. etwas mit dem Mord zu tun haben soll.
Ja, damals war das wohl noch so. Jetzt hat er sich anders orientiert. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ob Fabians Vater an die Unschuld von Gina H. glaubt oder nicht, wird, glaube ich, den Fall nicht entscheiden, das Urteil nicht weiter beeinflussen. Ich glaube, wichtiger an der Aussage des Zeugens heute war, dass er kurz nach der Trennung der beiden, also Gina H. und Fabians Vater, von beiden kontaktiert wurde nach langer Zeit. Also auch sein Schulfreund hatte sich lange nicht gemeldet.
Das ist ja immer so, wenn er in Beziehung gewesen ist, ist ja dargestellt, ja. Dann war der Vater von Fabian immer sehr darauf fokussiert und hat sich dann nicht so viel bei seinem Freund gemeldet. Das war dann ja Ende August, wo dann die Beziehung von Fabians Vater und Gina H. In die Brüche gegangen ist, und da hat er sich dann eben auch direkt an den Freund gewandt. Aber bevor die beiden miteinander gesprochen haben, hat Gina H. den Jugendfreund von Fabians Vater angerufen.
Davon schien er ein bisschen überrascht zu sein, war so mein Eindruck.
Die kannten sich auch nicht richtig gut.
Und Hintergrund war wohl, dass Gina H. ihn dazu bewegen wollte, auf Fabians Vater Einfluss zu nehmen und sie wollte ihn ja zurückgewinnen, auf jeden Fall. Das ja. haben wir schon häufiger gehört. Aber aus dieser Zeugenaussage fand ich noch spannend einen Aspekt, dass Gina H. von der angeblichen Gewalttätigkeit von Fabians Vater erzählt hat, ihr gegenüber. Und sie hat dann wohl auch berichtet im Laufe der Gespräche mit diesem Zeugen, dass sie auch dem Fabian schon vor 2,5 Jahren wohl von der Gewalttätigkeit des Vaters berichtet hat. Sie habe gewollt, dass Fabian wisse, wie der Vater tickt. Und das hatte wohl auch als Folge damals, dass ja Fabian dann erstmal keinen Kontakt mehr zu seinem Vater haben wollte für 1,5 Jahre. Da fragt man sich nachher oder hinterher jetzt ja schon ein bisschen, hat sie diese angebliche Gewalttätigkeit, wie weit die besteht, wissen wir gar nicht so richtig, genutzt als Vehikel, um Fabian aus dieser kleinen Familie rauszukriegen, weil sie den Kontakt auch zu allem, was um Fabian herum an Familie sein könnte, ja auch argwöhnisch immer ja. beurteilt hat.
Ja, der Kindheitsfreund von Fabians Vater, der hat in dem Zusammenhang ja auch gesagt, so kennt er Fabians Vater eigentlich nicht. Also diese Gewalttätigkeit, von der Gina Harder erzählt hat, die hat er so eigentlich nicht kennengelernt. Und in dem Umfang war es bisher ja auch nur die Angeklagte, die das irgendwie so ausgeführt hat. Was dazu passen würde, im Telefonat dann mit dem Vater von Fabian, das war dann auch eben kurz nach der Trennung, da hat der wiederum wohl erzählt, dass er nämlich genau dieses Gefühl hat, dass Gina irgendwie den Kontakt zu seinem Sohn, zu Fabian, irgendwie verhindern wolle. Also das hat er damals zumindest so wahrgenommen.
Ja, dieser abgebrochene Kontakt war ja neu entstanden, so fast zeitgleich mit der Trennung von Gina H. Und das sind ja auch die Situationen, die das Gericht nachher bewerten muss. Wie war die Beziehung zwischen all diesen Leuten am 10.10., dem Tag, ja. wo Fabian verschwunden ist und wo er mutmaßlich ja auch ermordet wurde. Der Vater hatte ja in seiner Zeugenaussage viele Sachen, die er in dieser Zeit gesagt haben soll, jetzt im Mai vor Gericht dann dementiert und dann gesagt, nee, da habe ich was missverstanden, das war gar nicht so, ich war gar nicht so richtig sauer auf Gina H. oder das hatte ich nur missverstanden.
Ich war zu dem Zeitpunkt betrunken, hat er auch mal gesagt, ja, da war ich emotional betrunken.
Ja, und von der Trennung auch immer noch emotional aufgewühlt und nach dem Tod von Fabian war das ja wohl auch. Und da war dieser Zeuge, dieser alte Schulfreund, heute nicht der Einzige, der zu seinen Aussagen über die Zeit damals gestanden hat. Und auch auf Nachfrage des Richters hat er wieder gesagt, ja, das war so alles, wie ich es jetzt auch wieder berichte. Und warum Fabians Vater heute was anderes sagt, das wisse er nicht. Aber es gab ja noch eine zweite Zeugin.
Genau, die Arbeitskollegin von Fabians Vater. Und da war das auch ein ähnliches Bild, dass Fabians Vater wohl damals, während er in einer Beziehung mit Gina H. gewesen ist, des Öfteren gesagt haben soll, dass er das Gefühl hat, dass sie ihn irgendwie manipulieren würde und auch, dass sie probieren würde, den Kontakt ja, zu Fabian irgendwie zu verhindern. Also auch ihr gegenüber hat Fabians Vater wohl solche Aussagen getätigt und auch da hat der Richter heute nochmal ganz explizit nachgefragt, also wie war es damals und auch sie hat darauf bestanden, nein, er hat das zu dem Zeitpunkt genauso gesagt.
Sie hat ihm ja auch noch einiges über Gina H. berichtet, die sie auch aus der Gemeinde, sie wohnt im selben Dorf, kennt. Dort war Gina H. wohl eine Zeit lang als Gemeindearbeiterin beschäftigt. Nun, diese Zeugin hat dann behauptet, Gina H. hatte es mit dem Arbeiten nicht so. Sie hat sie auch sonst nicht gerade mit schmeichelhaften Adjektiven belegt.
Sie hat auch gesagt, dass dieser Mensch ist eine Aufgabe. Und
das war ja noch relativ mild.
Und sie hat gesagt, dass Gina H. immer einen Lakaien um sich habe. Das fand ich auch noch ganz interessant, auch mit Blick auf weitere Zeugen, die dann noch verhört wurden.
Naja, der Vater hat ja auch mal von sich selbst gesagt, er fühle sich als Diener als oder als Butler oder als Knecht.
Also, genau, solche Worte Sachen sind da gefallen, ja.
Sind ja auch aus seinem Munde sollen die gefallen sein. Heute hatten wir aber noch einen ganz besonderen Zeugen, der, also besonders war nicht, sondern seine Aussage war besonders, weil sie aus den bisherigen Erzählungen über Gina H. vor allen Dingen doch sehr heraussticht.
Ja, das ist ein Künstler und Lehrer, wenn ich das richtig gehört habe.
Ex-Lehrer, ne?
70 Jahre alt, wohnt in Großbresen. Und er hat Gina kennengelernt, weil seine Tochter bei ihr reiten gelernt hat. Und er hat gesagt, so habe sich dann eine Freundschaft zu Gina H. entwickelt. Die beiden hatten auch regelmäßigen Kontakt, manchmal täglich. Also auch wieder großer Austausch über WhatsApp und ähnliches. Und er hat direkt gesagt, dass er gesehen hat, dass ja Gina psychische Probleme habe und er irgendwie ihr helfen wolle. Das war so seine Mission, die er darin gesehen hat, so ja, habe ich es jetzt verstanden.
Ein psychisches Dilemma habe er erkannt, genau. Und das bestehe in ihrem mangelnden Selbstwertgefühl. Und da er ihr aus dieser psychischen Grube heraushelfen wollte, hat er nun, nach eigenen Angaben, ihren Reitsport fördern wollen.
Genau.
Weil das Reiten, das ist ja das große Hobby von Gina H., ihr zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen könnte.
Als einziger Weg, so hat das, glaube ich, sogar formuliert.
Weil sie auch eine ganz tolle Reiterin sei, das habe er erkannt. Warum er das so gut beurteilen konnte, wissen wir nicht.
Weil selbst ist großer Pferdeliebhaber, das hat er auch gesagt, dass das so eine Verbindung war, dass er zumindest sehr pferdeaffin ist.
Das klang ja auch sehr glaubwürdig, fand ich.
Ne? Ja, definitiv.
Ja, aber dann hat er das Portemonnaie aufgemacht.
Denn was da auch so ein bisschen deutlich wurde, dass Gina H. ja über ihre Verhältnisse hinaus gelebt hat. Ich glaube, 5 Pferde waren es dann zu dem Zeitpunkt, wo der Zeuge dann auch gesagt hat, dass sie sich das eigentlich nicht leisten konnte. Er das vielleicht auch mal gesagt hat, aber das hat sie nicht davon abzuhalten, weiterzumachen und dann eben regelmäßig darum zu bitten, finanziell unterstützt zu werden. Also es waren mehrere Male, mehrere 100 €, die sie von dem Zeugen bekommen hat.
In einigen Fällen sagte er ja, nein, er behauptete eigentlich, er habe in der Regel das Geld wiederbekommen,
genau.
In Ratenzahlungen, aber er konnte sich bei einigen Sachen nicht erinnern, wann das Geld denn nun geflossen sei.
Also er hat auch immer wieder betont, dass das ja unter Freunden ist, das ja auf einer Vertrauensbasis und er macht sich da eigentlich keine Sorgen, das würde alles werden. Aber wie du gerade meintest, also so ganz genau sagen, wann er das jetzt wiederbekommen hat, konnte er bei den meisten Beträgen nicht.
Also er sagte noch, beim Geld hört die Freundschaft auf, das gerade würde ihn eben nicht auf ihn zu treffen. Er vertraue nun mal den Menschen eher und das sei immer gut gegangen. Aber es geht ja auch darum jetzt, nicht nur, dass er Geld gegeben hat, sondern wie viel Geld Gina denn immer so brauchte. Und er sagte, das sollte den Reitsport unterstützen, ihre Reiterei, ihre Pferde. Da hat das Gericht dann doch ein, zwei Sprachnachrichten gefunden auf Ginas Handy, wo sie auch für andere Dinge Geld haben wollte.
Und er dann einfach überwiesen hat, mehr oder weniger.
Also ohne lange nachzufragen, ne?
Ja, da kam ja auch genau die Nachfrage vom Richter. Sie haben jedes Mal betont, dass es eigentlich nur für die Pferde sein soll, dieses Geld. Und dann werden hier ganz viele andere Sachen aufgezählt. Und sie haben dann trotzdem einfach überwiesen, ohne nachzufragen. Er hat das dann noch so ein bisschen erklärt. Naja, im entferntesten Sinne ist das dann ja auch für die Pferde. Hat mich in der Logik nicht ganz so überzeugt.
Der Vorsitzende Richter war auch nicht so ganz überzeugt, dass es nur um die Pferde ging und hat mehrmals nachgefragt und irgendwann dann auch sehr direkt, ob der väterliche Freund, das ist ja auch ein großer Altersunterschied zwischen den beiden, nicht doch weitergehende Interessen gehabt habe. Und das hat er gesagt, nö, meine Frau fand das nicht gut, den Kontakt, und das fand das auch nicht gut, dass ich da Geld gebe, aber da sei er nun mal anders. Also angeblich wusste seine Frau dann ja auch Bescheid davon, nach dem, was er uns berichtet hat. Aber der Richter hatte ja noch einen Zweifel, nicht nur allgemein, er konnte das ja auch noch unterlegen, warum er aufs Geld und auf die Reiterei und die Förderung der psychischen Gesundheit der Gina H. begrenzten Interessen des Herrn
nicht so ganz
glaubhaft schien.
Ja. Er hat auch gesagt, dass der komplette Chatverlauf von dem Handy von Gina H. durchleuchtet wurde, dass die Ermittler da tagelang mit verbracht haben. Und auch der Name des Zeugen taucht da sehr oft auf, haben wir vorhin auch schon gesagt. Die hatten regelmäßigen Kontakt und der Richter hat da nochmal so ganz gezielt Nachrichten vorgelesen. Also der Zeuge hat wohl sehr oft Guten Morgen oder Guten Abend geschrieben.
Und nicht nur.
Sondern das aber dann ein bisschen anders verpackt als einfach nur diese Worte. Ein Beispiel wäre da: Gute Nacht, schlaf gut und träume aufregend romantisch, wunderbar zärtlich und herrlich bezaubernd. Der Zeuge selbst hat gesagt, schön, oder? Und der Richter meinte, naja, also wenn wir uns gut kennen, also sehr, sehr intim kennen, dann ja, aber so aus dem Nichts, also auf den wirkte das nicht wie ein freundschaftlicher Austausch.
Rein platonisch jedenfalls nicht, ne?
Und es wurden ja auch Bilder verschickt, das hören wir in dem Prozess ja auch nicht zum ersten Mal, wo der Richter dann auch gesagt hat, also wollen Sie mir wirklich erklären, dass das rein platonisch war? Ein Bild wurde dann auch gezeigt, das war aber nur die Angeklagte vom Spiegel. Das hat der Richter aber auch ja explizit nochmal als harmlos bezeichnet. Also da ist dann jetzt offen, wie die anderen Bilder denn ausgesehen haben.
Vielleicht sollten wir jetzt nochmal sagen, nicht es wurden Bilder verschickt, sondern Gina H. hat Bilder an ihn geschickt und nicht umgekehrt. Und die waren dann wohl auch ab und zu mal freizügiger als in dem Fall, was das Gericht uns gezeigt hat.
Aber der Zeuge ist da nicht von seiner Position abgekommen und hat weiterhin beteuert, nein, ich wollte keine Beziehung mit Gina H.
Der Zeuge war ja angetreten, die psychische Gesundheit von Gina H. Zu verbessern. Nun sitzt im Gerichtssaal ja neben der Staatsanwaltschaft auf der Seite auch ein Psychiater, der Gina H. auch versucht hat zu beurteilen, schon im Vorfeld des Prozesses. Aber jetzt sitzt er ja immer noch dabei und sieht, ob er für die Endfassung seines Gutachtens noch mehr Erkenntnisse gewinnt.
Der Zeuge hatte dann ja gesagt, okay, Gina H. habe wenig Selbstbewusstsein und auch mangelnde Empathie, hat er ihr zugeschrieben, sage ich mal.
Ja, und sie heische nach Aufmerksamkeit.
Genau, genau.
Und da hat dann der Professor Keinert, heißt er, glaube ich, dann gesagt, ja, aber er kenne es so, wenn man zu wenig Selbstwertgefühl hat, dann schottet man sich eher ab und macht nicht laut Hallo und guckt auf mich. Und da gab es dann eine kleine Debatte zwischen den beiden. So ganz konnte der studierte Psychiater dem Zeugen hier nicht folgen, aber der blieb bei seiner Einstellung weitgehend.
Ja, der Psychiater hat ja dann letztendlich gesagt, bei vielen Einschätzungen ihrer Persönlichkeit liege ich ganz anders als Sie, also ja, in Bezug auf den Zeugen, dass er da dann wohl doch anderer Meinung ist.
Und eine Sache war dann doch noch wieder, er wurde gefragt, der Zeuge, ob er sich manipuliert gefühlt habe von Gina H. Und da meinte er, ja, das sei mal vorgekommen, aber dann habe er ihr Signale ausgesendet und das habe sie dann verstanden und dann habe das aufgehört. Und da meinte dann auch der Psychiater, also wenn man jemanden als Empathie unempfänglich eher so darstellt, dann würden einfache Signale auch eigentlich wenig Wirkung haben. Das war ein interessanter Zeuge, fand ich, und ja, vor allem einer, der eben in Gina H. eben den guten Kern gesehen hat.
Aber jetzt er auch zumindest keinen Kontakt mehr zu ihr hatte, seit sie in Untersuchungshaft sitzt. Aber er hat ja auch direkt gesagt, weil er wahrscheinlich als Zeuge geladen wird. Also über die jetzige Beziehung zu ihr hat er nichts weiter gesagt, nur dass sie seitdem erstmal keinen Kontakt mehr hatten.
Dann kamen zwei, oder nicht kamen, wir erzählen das jetzt hier gerade nicht ganz in der Reihenfolge des heutigen Tages, aber es waren zwei Zeugen, die ein bisschen zueinander passten und die Überleitung zum nächsten ist, auch der fühlte sich manipuliert. Es war ein Kfz-Mechaniker, den Gina H. aus dem Dorf kannte, soweit ich weiß. Ja, und der hat versucht, mit ihr anzubandeln. Ne?
Hat er auch direkt gesagt. Also als gefragt wurde, waren sie verliebt in Gina H., hat er das sofort bejaht.
Der hat überhaupt keinen Karriere daraus gemacht.
Hat aber auch gesagt, dass das nicht direkt erwidert wurde, aber sehr wohl wahrgenommen wurde. Und dass Gina H. das dann wohl auch ausgenutzt haben soll. Dass er da ein bisschen, ja, die rosarote Brille auf hatte, so nenne ich es jetzt mal. Ganz konkret soll sie ihn ja auch gefragt haben, ob er ihr Geld leihen könnte. Also das haben wir eben schon gemerkt, dass das eine Sache ist. Das hat er aber abgeblockt. Eine andere Geschichte, die interessant war, da geht es um einen Pferdesattel. Und konkreter um den Diebstahl eines Pferdesattels.
Ein Sattel oder eine Decke? Ich glaube, es war nur so eine Satteldecke, die man unter den Sattel packt.
Ein Sattelpad?
Ja.
War das nicht ein Sattelpad und ein Sattel?
Egal. Was es jetzt genau war, tut uns leid, dass wir das jetzt nicht richtig mitbekommen haben. Auf jeden Fall war vom Sattelpad die Rede, vielleicht sogar von einem Sattel. Und wie sind die da rangekommen?
Die sind abends zusammen rumgefahren und Gina hat dann wohl irgendwie schon sehr gezielt irgendwo hingesteuert, so hat es der Zeuge erzählt. Und dann sind sie da
Gestüt gewesen, in einem Gebäude eines Gestüts.
Genau.
Wo Gina H. sich offenbar auskannte, irgendwie hereingekommen ist und dann
ganz einfach dann etwas mitgenommen
was
hat.
Was mitgenommen hat. Und dann kam sie wieder raus zum Auto, da fuhr dann aber gerade ein anderes Auto vorbei. Da haben sie sich erstmal versteckt, hatte ich so den Eindruck. Und Gina H. hat dann diesem Freund das Diebesgut in die Hände gegeben und der durfte es dann tragen und zum Auto bringen. Und dann sind sie damit abgehauen. Irgendwann ist das aber aufgefallen. Bei irgendeinem Reitturnier, glaube ich, hat jemand die Sachen erkannt, dass es eigentlich seine waren. So habe ich das verstanden.
Ja, auf jeden Fall stand irgendwann die Polizei bei Gina H. vor der Tür und hat.
Und bei ihrem Freund auch, ne?
Genau.
Eine kleine Hausdurchsuchung gemacht. Das war nicht so ohne.
Und hat das Diebesgut dann sichergestellt. Und es ist dann zumindest zu einer Anklage gekommen.
Der Prozess wurde dann eingestellt. Gina H. musste, glaube ich, dann Schadensersatz oder was bezahlen. Aber das Wichtige ist, sie hat vorher versucht, ihrem Freund die Schuld alleine in die Schuhe zu schieben. Jedenfalls so hat er das wahrgenommen. Ne? Er sah ja eher so, sie hat was geklaut, ich habe es nur, war so überrascht und habe es halt mit weggetragen. Ja. Aber sie hat ihm gesagt, so, du hängst genauso drin wie ich und wenn ich das allein tragen würde, dann willst du denn, dass ich meinen Sohn verliere? Willst du denn, dass ich meine Pferde verliere? Davon gibt es ein zufälliges Video, das wir dann auch gesehen haben.
Und in dem Video sieht man eben, wie Gina H. bei diesem Kfz-Mechaniker in den Schuppen kommt. Ihr Sohn ist auch dabei und sie verliert da gar keine Zeit, sondern fängt direkt an, ihm Vorwürfe zu machen. Wie kannst du nur, und auch das, was du gerade meintest, dass es dann auch direkt wieder darum geht, soll ich meine Pferde verlieren, soll ich mein Kind verlieren? Wir hängen da doch zusammen drin und der Zeuge immer wieder eigentlich so beteuert, na eigentlich du hast da geklaut, das ist dein Problem. Und sie holt ihn aber immer wieder mehr oder weniger mit ins Boot und sagt, nein, das ist unser Problem. Wir müssen uns da irgendwie verantworten. Du hängst da genauso mit drin wie ich.
Das hat auch irgendeine andere Zeugin, glaube ich, gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass Gina H. sich immer in der Opferrolle sehe und andere schuld sein. Und in diesem Fall kann sie wohl die eigene Schuld nicht ganz abweisen von sich, aber sie versucht, einen Großteil der Schuld auf jemand anders zu schieben, ne? Aber hier hatten wir jetzt einen, ja, da hat sie was mitgehen lassen, nicht? Ist ja nicht zum Urteil gekommen, sagen wir mal, sie hat was mitgehen lassen, genau. Das ist klar. Und dann gab es ja jetzt noch einen Vorfall.
Genau, bei ihrer anderen Arbeitsstelle, wir hatten eben schon einmal das Thema Gemeindearbeit, sie hat auch einmal in einem Reitsportgeschäft gearbeitet, das allerdings auch nur relativ kurz, also ich glaube 3 Monate, wenn überhaupt. Und dort wurde sie gekündigt, weil sie Reitzeug geklaut haben soll.
Sie hat sich wohl erwischen lassen, sagt der Chef, der heute als Zeuge da war. Der war selber nicht vor Ort, aber er hat den Kolleginnen und Kollegen in seinem Geschäft vorher schon mal einen Tipp gegeben, achtet doch mal ein bisschen drauf. Der hatte schon Verdacht und sie hat sich dann wohl in Flagranti erwischen lassen. Hat dann auch angeblich alles abgestritten.
Und anderen Leuten ja auch andere Gründe genannt, warum sie da nicht mehr arbeitet.
Also später dann, ja.
Genau, da hat sie dann gesagt, naja, ich bin mit den Leuten da nicht so klar gekommen.
Ja gut, der Chef hat keine Anzeige gestellt, waren wohl so auch Reitsportartikel im Wert von 200 Euro. Aber darum kannte Gina H. dann natürlich außerhalb des Geschäfts dann andere Dinge erzählen, warum sie dort mit den Kollegen nicht klargekommen ist oder solche Sachen. Wir haben noch 2 weitere Zeuginnen gehört.
Unter anderem einmal eine Gerichtshelferin, die hat mit Gina H., wann war das, im Februar gesprochen?
In der Untersuchungshaft schon. Diese Gerichtshelferin, man kennt das aus der Jugendgerichtshilfe, die werden sehr häufig in Prozessen, wo Jugendliche betroffen sind, ja, angehört dann auch vor Gericht, wie sie die Jugendlichen einschätzen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. In diesem Fall war es eben eine Gerichtshelferin, die werden vor Gericht nicht so häufig gehört, aber diese kam und hat erzählt, was sie in einem halbstündigen Gespräch im Februar diesen Jahres in der U-Haft mit Gina H. berichtet hat, was sie über sie erfahren hat. Und
da geht es dann viel um die Hintergründe, um die Sozialisation, in welchen Verhältnissen ist man aufgewachsen und das relativ umfassend dann.
Ja, das fand ich schon nochmal so eine Zusammenfassung und auch Erweiterung von den Details, die wir über Gina H. schon gehört haben. Also, dass sie nichts wusste von ihrem Vater, den hat sie wohl nie kennengelernt. Ihre Mutter hatte wohl ja auch ein unstetes Leben, auch was mit Partnern zu tun hatte. Dann hatte sie eine jüngere Halbschwester, deren wegen musste sie zurückstecken, wie sie wohl der Gerichtshelferin berichtet hat, weil sie auf die aufpassen sollte, musste sie erstmal ein Schuljahr wiederholen, damit sie in derselben Klasse wie die Halbschwester sein. So hat sie es jedenfalls berichtet. Sie hat eine Lehre angefangen als Autolackiererin, die hat sie aber nicht beendet. Da soll nach Angabe von Gina H. eine Vergewaltigung dazwischen gekommen sein. So jedenfalls hat sie es als auch wieder der Gerichtshelferin berichtet. Da hat der Vorsitzende Richter dann mal eingehakt und sagt, ja, wann soll denn das gewesen sein, in welchem Jahr? Und bis jetzt weiß das Gericht von dieser Vergewaltigung nur die Behauptung von Gina H.
Also irgendwie in den Akten oder ähnliches wurde da bisher nichts irgendwie festgestellt.
Von daher weiß man nicht, wie weit das stimmt, denn sie erwähnt sie ja wohl auch andernorts immer wieder.
Ja, wobei Gina H. ja trotzdem gesagt hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sie danach große Probleme im Alltag hatte, also dass das schon etwas mit ihrem Kopf gemacht hat und sie sich deswegen auch nicht mehr richtig konzentrieren könne und auch nicht wirklich frei im Kopf sei.
Und sie hat dann ja auch eine Anerkennung für eine psychische Krankheit bekommen und ist deshalb erwerbsgemindert zu 100%, wie das heutzutage heißt, und bekommt eine Erwerbsminderungsrente. So wissen wir es von ihr. Also die Akten der Rentenzahlungsstelle hat das Gericht noch nicht, wird es vielleicht angefordert haben, aber uns noch nicht präsentiert in der Öffentlichkeit. Sie hat der Gerichtshelferin da in der U-Haft auch gesagt, sie wisse, warum sie in der JVA sitzt, aber sie sitzt im Gefängnis wegen etwas, was sie nicht gemacht habe. Ja. Das ist ja auch immer wieder eine wichtige Aussage.
Und generell hat sie auf alles geantwortet. Also da hat sie sich wohl auch nicht verschlossen, sondern hat auf jede Frage zumindest eine Antwort gegeben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also wurde vorher auch einmal eingeleitet, sie hätte jederzeit irgendwie abbrechen können oder mit ihrem Verteidiger sprechen können. Das scheint sie alles soweit irgendwie beantwortet zu haben. Und natürlich ging es dann auch um Fabian. Und da soll sie der Gerichtshelferin gesagt haben, dass Fabian eigentlich wie ein zweites Kind in der Beziehung mit Fabians Vater dann gewesen sei. Sie hat dann auch davon gesprochen, dass Fabian und ihr eigener Sohn irgendwie wie Zwillinge aussehen würden. Und da hat die Gerichtshelferin das so ein bisschen, naja, sie hat das eine Idealisierung genannt. Also als wäre das eine Wunschvorstellung. Hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass bei diesen Erzählungen Gina H. insgesamt sehr, sehr sachlich wirkt. Also sie erzählt dann zwar Dinge, die auf dem Papier dann emotional sich lesen lassen, aber die Emotionen selbst kommen dabei wohl nicht so rüber bei ihr.
Sehr sachlich, das hat uns noch eine weitere Zeugin dargestellt.
Genau, die Tierärztin von Gina H., die wurde heute auch in den Zeugenstand gerufen.
Sie hat seit 2014 Kontakt zu Gina H., da kam sie nämlich als Tierärztin nach Mecklenburg-Vorpommern und seit 2021 ist sie dort in der Gegend, wo Gina H. Lebte, hat sie eine eigene Praxis und Gina H. war eine ihrer ersten Stammkundinnen. Genau. Und darum hat sie sehr viel Kontakt. Gina H. hat ja 5 Pferde gehabt und die wichtige Erzählung dieser Zeugin ist die Zeit zwischen dem 9. Oktober, also einen Tag bevor Fabian verschwunden ist und die wenigen Tage, nachdem er tot gefunden worden ist. Ja. Denn am 9. Oktober hat Gina H. angerufen und gesagt, hier, mein eines Pferd ist krank, hat komische Pickel im Gesicht und was sie da machen sollte. Und das war noch ein sehr sachliches Gespräch. Am nächsten Morgen, soweit ich das erinnere, hat die Tierärztin versucht nachzufragen, wie geht's denn dem Teddy? Und darauf hat sie dann aber lange Zeit keine Antwort bekommen. Und dass so eine lange Pause, eine ungewöhnlich lange Pause in der Kommunikationsstruktur von Gina H. gewesen ist,
sehr ungewöhnlich.
Ja, das hat die Polizei ihr dann später erst erzählt. In der Regel hat sie immer ganz schnell geantwortet und diesmal hat es mehr als eine Stunde gedauert.
Das war dann die Zeit um den mutmaßlichen Todeszeitpunkt von Fabian dann rum.
Diese Kommunikationspause haben die Forensiker ja auch schon am Handy festgestellt, dass Gina H. in dieser Zeit das Handy nämlich ausgeschaltet haben. Oder ihr Handy war ausgeschaltet. Wer das gemacht hat, wissen wir ja im Augenblick nicht. Aber das schien der Tierärztin gar nicht aufgefallen zu sein. Die hatte genug andere Sachen zu tun. Sie wollte ja auch nur sehen, ich rufe mal an, wie geht's dem Pferd? Muss ich da heute noch hinfahren oder nicht?
Aber auch im weiteren Verlauf soll es dann ja ungewöhnlich gewesen sein, wie Gina H. weiter kommuniziert hat. Da hat die Tierärztin erzählt, dass die Angeklagte sonst eben relativ stringent antwortet, relativ klar voraus und diesmal war es irgendwie oder soll es so gewesen sein, dass irgendwie nochmal die gleiche Antwort kam oder scheinbar auch nicht richtig zugehört, nicht richtig gelesen wurde und das war schon seltsam und sonst gab es eigentlich auch immer eine Reaktion in irgendeiner Form und wenn es dann nur ein Daumen hoch ist, wie man manchmal auf so Nachrichten reagiert. Und auch das ist am Ende des Tages ausgeblieben, was ihr auch wirklich aufgefallen ist.
An diesem 10.10.
Genau.
Sie wusste natürlich auch nichts damit anzufangen. Sie hat dann aber, ich glaube schon am nächsten Tag, am 11.10. von Gina H. erfahren, dass der Fabian weg sei und dass es ihr Ziehsohn sei. Den Begriff fand diese Tierärztin irgendwie ein bisschen daneben.
Und er hätte ihn selbst nicht benutzt zumindest, dass sie es irgendwie ungewöhnlich fand.
Ja, das war dann auch nicht ihr Punkt, das Wort, sondern dass Gina H. irgendwie ein bisschen unbesorgt erschien, eben sachlich auch. Ja. Davon erzählt immer mal vom, das Thema Fabian ist immer noch nicht geklärt und solche Sachen erzählte. Und sie sagt, ich habe selber 2 Kinder, ich hätte in dem Augenblick auch überhaupt keine Gedanken gehabt, wie es meinen Pferden geht.
Zumal es auch nichts Schlimmes war, also es ist jetzt nicht, dass das Pferd da irgendwie schwer verwundet wäre, sondern es war halt eine kleine Krankheit sozusagen. Ja.
Das ist ihr dann aufgefallen und
der Richter hat dann ja auch nochmal gefragt, okay, Sie haben die Angeklagte jetzt in mehreren Ausnahmesituationen erlebt. Einmal natürlich jetzt, ihr Ziehsohn ist verschwunden und auf der anderen Seite auch
gab es noch eine andere Ausnahmesituation, mit der diese Tierärztin das nämlich vergleichen konnte.
Genau, der Tod von dem Lieblingspferd von Gina H. Und da hat die Tierärztin gesagt, da hat sie am Telefon gar nichts verstanden, weil die Angeklagte so aufgelöst war. Die ist da ja gar nicht mehr aus dem Weinen rausgekommen. Und wenn man das jetzt so gegeneinander stellt, sieht man schon, dass das sehr unterschiedliche Reaktionen sind, obwohl beides eigentlich sehr, sehr schlimme Sachen sind. Und der Richter meinte auch, das eine Mal war es ein Tier, das andere Mal ein Mensch. Also eigentlich lässt sich das auch, sollte man das gar nicht so vergleichen können.
Okay, zu Anfang war Fabian in Anführungsstrichen nur verschwunden, da sind die Reaktionen vielleicht noch anders, aber diese Reaktionen wurden auch nicht im Augen der Tierärzte sehr viel emotionaler, als der Tod von Fabian festgestellt wurde. Sie hat sich dann noch gewundert, als sie hörte, dass Gina H. da in Kleinopal spazieren gewesen sei, wo sie dann zufällig da bei einem Spaziergang mit einer anderen Freundin, weil der Hund weggelaufen war, den Fabians Leiche entdeckt hat. Also Klein-Upa liegt schon ein ganz paar Kilometer von Reimershagen, wo Gina H. wohnt, entfernt. Und diese Tierärztin hat sich dann auch gefragt, was machst du da eigentlich in Klein-Upa? Was willst du da? Wie kommst du da hin? Und das ist ja eine Frage, die sich viele schon gestellt haben. Und Gina H. hat ja auch immer verschiedene Antworten drauf. Also weil sie da früher schon mal spazieren gegangen sei, das kannte sie aus der Zeit mit den beiden Kindern. Und eine häufigere Antwort war wohl dann wohl immer noch, dass sie dort zum Schlittenfahren gewesen sei. Und zwar hinter den Pferden, wo die Pferde eingeladen, dort die Schlitten dahinter gekoppelt und den Mitjungs da Schlitten gefahren. Das klingt immer unwahrscheinlicher, dass sowas jemals passiert ist. Und diese Zeugin, diese Tierärztin, hat dann auch Gina H. direkt darauf angesprochen, ne, was machst du in Klein-Upal? Und dann hat sie gesagt, ich war nicht in Klein-Upal, ich war ein Stückchen weiter im Wald.
Also auch so ein bisschen umschifft, sich damit richtig auseinanderzusetzen.
Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen für heute.
Ja. Findest du noch die Einschätzung interessant, dass Gina sehr risikobereit sei?
Ja, das finde ich eine Einschätzung. Das ist ja auch so eine Einschätzung der Tierärztin. Da wurde sie nachgefragt, sie findet Gina H. risikobereit oder sich eines Risikos nicht bewusst.
In dem Fall im Ausmaß,
das kann natürlich jetzt erstmal gar nichts heißen, aber Küchenpsychologe oder der eine andere, der im Gerichts in diesem Prozess was zu sagen hat, nimmt das vielleicht auch auf als Stichwort für eine Beurteilung von Gina H., wenn es irgendwann mal zu einem Urteil kommt. Was man daraus schließen kann, weiß ich nicht. Ich finde auch noch interessant, dass Gina H. von der Tierärztin als sportlich und kräftig beschrieben wurde. Ne? Das kommt einfach vom Reiten. Da braucht man jeden Muskel. Und dass Gina H. seit ihrer Kindheit reitet, das wissen wir ja inzwischen. Ja. Was wir jetzt daraus schließen wollen oder sollen, das lassen wir jetzt auch mal beiseite.
Ja, zum Schluss gab es dann ja wieder die Statements von beiden Seiten, sage ich mal. Die Staatsanwaltschaft hat einmal gesagt, okay, heute ging es einerseits um Manipulation, dass das deutlich geworden sein soll, dass Gina H. eben manipulativ gewesen sei. Darauf hat die Verteidigung dann auch wieder gesagt, also der Kfz-Mechaniker, von dem wir gesprochen haben, der hat das ja mehr oder weniger freiwillig gemacht. Also der hatte nichts verlangt und Gina H. hat auch nicht wirklich was in Aussicht gestellt. Also davon Manipulation zu sprechen, hat der Verteidiger jetzt erstmal gesagt, würde er anders sehen. Über den älteren Herrn wollte er gar nichts sagen, der habe für sich gewirkt, so hat er es, glaube ich, ungefähr formuliert. Und wie du es ja auch gerade schon meintest, die Einschätzung einer Tierärztin oder auch die Einschätzung von der Arbeitskollegin von Fabians Vater, das sind halt letztendlich auch subjektive Bewertungen. Also das ist ganz schwierig, aus solchen Sachen irgendwas Konkretes zu machen. So die Argumentation der Verteidigung. Jeder kann eine Meinung haben in irgendeine Richtung. Da muss man dann mal gucken, ob dann das trotzdem in der Summe der Teile vielleicht dann irgendwie eine Schlagrichtung gibt.
Heute haben uns die Köpfe geraucht. Das muss man schon sagen. Das waren, ich glaube, 8 Stunden Zeugenvernehmung, 8 Zeugen, die vielen kleinen Details auf was gesagt haben. Das konnten wir heute jetzt hier auch gar nicht alles wiedergeben. Morgen am 2. Juli geht es weiter. Da gibt es nochmal 5 oder 6 Zeugen.
Auch wieder Bekannte von Gina H., wenn mich nicht alles täuscht.
Morgen sind wir dann auch wieder für euch da draußen dabei und morgen nehmen wir uns dann auch die Zeit, wieder Fragen von euch zu beantworten, weil wir dazu heute nicht mehr kommen. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mvimfokus@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne, wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
ARD Sounds.
Wie fühlt sich ein Leben an, in dem jederzeit etwas passieren kann.
Das ist so ein bisschen, ja, so ein Gefühl wie so eine Bombe, die in deinem Körper ist und du weißt nie, wann sie hochgeht und ob du es rechtzeitig schaffst, sie zu entschärfen.
Wie gehen Menschen mit Schicksalsschlägen um?
Wir haben in der Arschkarte die Arschkarte gezogen.
Deep Doku, der Storytelling-Podcast, erzählt die Geschichten von Menschen und ihren Schicksalen.
Also wir waren halt am Schlafen, auf einmal sind die einfach so reingekommen, haben Polizei geschrien. Die meinten einfach, ihr werdet jetzt abgeschoben und packt eure Sachen.
Von Leuten, über die wir sonst nur wenig wissen.
Also ich finde so das schlimmste Vorurteil, was ich immer finde, so alle Türsteher sind dumm. So, bist du Türsteher geworden, weil es zu irgendwas anderem nicht gereicht hat?
Wir sprechen mit Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen.
Eine Familie abzuschieben ist für uns und für unsere Mitarbeiter nie etwas, was man besonders gerne macht.
Und stellen unbequeme Fragen.
Also wenn man jetzt den Fall Kasim sieht, dann fragen sich viele, schieben wir die Falschen ab?
Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass wir auch oft die Falschen abschieben.
Deep Doku, der Storytelling-Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.